Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, in der wir uns der Frage widmen, warum uns natürliche Materialien so anziehen. Gemeinsam mit Professor Dr. Klaus-Christian Carbon, Professor für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, tauchen wir ein in die Welt der Wahrnehmung und Ästhetik, sprechen über die Wirkung von Holzlein und Co. auf unser Wohlbefinden und erfahren, welche Rolle unsere Erfahrungen und Erinnerungen dabei spielen. Mein Name ist Milena Jekic und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Guten Tag, Herr Professor Carbon. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, grüße Sie.
Bevor wir mit den spezifischen psychologischen Aspekten natürlicher Materialien starten, wäre es spannend, etwas mehr über Sie zu erfahren und was Sie mit dem Thema verbindet.
Ja, also mich verbindet tatsächlich mit dem Thema sehr, sehr viel. Einerseits als Forschender. Als Forschender arbeite ich eben als Psychologe im Bereich der Wahrnehmungspsychologie und da geht es ganz, ganz stark darum, wie wir etwas wahrnehmen, wie wir unsere Welt konstruieren, was es für eine Wirkung auf uns hat und insbesondere interessiert mich hier die Ästhetik. Die Ästhetik ist aber nicht irgendwie so was Bloßes, Glänzendes, was irgendwie schön oder hübsch ist, sondern das ist viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass wir heute darüber auch viel sprechen können. Das ist die eine Sache. Dann bin ich auch noch Philosoph und mache mir Gedanken über die Gesellschaft, über die Welt, wie wir diese auch vielleicht besser gestalten können. Und ich glaube, die Ästhetik ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiger Faktor, der uns helfen kann, tatsächlich die Welt zu einem besseren zu machen. Dann bin ich eine Privatperson, der einfach gerne sich mit Ästhetik beschäftigt, mit Kunst, mit Design, mit allen möglichen Sachen, die eben, und da will ich jetzt besonders nicht betonen, schön sind, sondern interessant sind, weil das ist auch eine ästhetische Komponente. Und mich interessiert sehr, sehr stark auch das Gebiet der Nachhaltigkeit. Also ich mache viel ehrenamtliche Tätigkeiten zu Nachhaltigkeit, als Botschafter der Stadt Bamberg beispielsweise oder in Nachhaltigkeitssteuerungsgruppen und so weiter. Und auch da ist die Ästhetik tatsächlich wichtig.
Sehr schön. Das geht auch ein bisschen über in meine erste Frage, die auch so an das Thema Ästhetik angrenzt. Aus psychologischer Sicht natürliche Materialien, was machen die für uns Menschen so anziehend?
Also natürliche Materialien, ob die immer nur positiv sind, das kann man so nicht sagen. Es hat viel damit zu tun, ob sie bestimmte Assoziationen haben, die eben positiv sind. Und sehr, sehr viele Menschen, die assoziieren eben Natürliches auch mit etwas Gesunden zum Beispiel. Etwas, was eben nicht nur natürlich ist aus der natürlichen Welt, sondern was eben sozusagen unverdorben, unverändert, rein ist, also authentisch beispielsweise. Es gibt ganz, ganz viele Werte, die mit Natürlichkeit einhergehen. Es ist trotzdem so, man muss immer ein bisschen aufpassen mit dieser Übergeneralisierung. Oftmals liest man dann so, das Natürliche, das tut allen gut. Nein, das ist gar nicht so. Es ist auch so, wir finden zwar raus, dass Menschen zum Beispiel natürliche Landschaften besonders schön finden, aber wenn da so ein i-Tüpfelchen des Menschen auch drin ist, also zum Beispiel eine bewirtschaftete Alm, die ja definitiv nicht so ausschaut wie eine evolutionär alte Gebirgsformation und so weiter, dann gefällt sie meist noch besser. Das heißt, wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, dass wir das Unnatürliche, das Artifizielle, das Menschgemachte sozusagen jetzt schlecht sehen, sondern es ist einfach so, so eine Mixtur ist meist besonders attraktiv.
Bei dem Thema geht es ja auch wahrscheinlich viel um das Thema Erinnerungen und Erfahrungen. Also wenn Sie jetzt über einen Café im Gebirge sprechen, ist es ja zum einen diese Verbindung aus Natur und Mensch geschaffenem, aber ja auch ein Großteil Erfahrungswerte, den man mit dem Thema verbindet, der sowohl positiv als auch negativ sein kann, oder?
Ja, unbedingt. Also die Erfahrung spielt eine riesige Rolle. Und deswegen, das ist auch ein ganz spannender Bereich, der mich sehr beschäftigt als sogenannter allgemeiner Psychologe. Also ich habe einen Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und allgemeine Psychologie ist ja das, was alle betrifft. Und jetzt sagen ganz viele Menschen immer, ach, allgemeine Psychologie, das bedeutet aber, das ist doch so eine Gleichmacherei, als wären wir alle gleich. Aber wir sind doch gar nicht alle gleich. Wir sind ja auch nicht gleich, habe ich auch nie behauptet, sondern wir haben sehr, sehr ähnlich ablaufende Prozesse und Gefühlsentwicklungen, die aber natürlich immer auf einer individuellen Erfahrungsbasis stattfinden. Ja, also Erfahrungen, sowas wie Assoziationen, auch das, was wir von den Eltern mitbekommen haben, unterscheiden sich eben. Also selbst bei den Kindern von den gleichen Eltern, von denselben Eltern, sind natürlich anders, weil sie in einem anderen Jahr geboren sind, weil sie eine andere Erfahrung haben, weil sie eine Dynamik mit den Kindern, mit den anderen Geschwistern erlebt haben und so weiter und so fort. Aber die Erfahrungen sind tatsächlich das Entscheidende. Geben wir einfach mal ein Beispiel. Wenn ich immer mit meinem geliebten Großvater auf einer Holzbank gesessen habe, die eben alt und knorrig und tolles Eichenholz und vielleicht außen war das so ein typischer Eisenguss aus dem 19. Jahrhundert, dann werde ich wahrscheinlich, selbst wenn ich das einfach nur anlange, dieses Metall oder wenn ich dieses Holz spüre, da erlebe ich ein bisschen was, was mein Großvater mir mitgegeben hat. Und jetzt in meinem Fall ist das was ganz Positives und für mich ist das super positiv belegt. Jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Sie sitzen sich neben Ihren Großvater, das ist dieselbe Bank, aber der Großvater ist kein guter Mensch. Ja, ich will das nicht weiter erläutern, aber irgendwas, was negativ ist. Dann wird vielleicht diese Bank, das Holz und das Metall und genau diese Ausformung von Metall und Holz vielleicht eine ganz, ganz negative Wirkung auf sie haben. Und jetzt kann es sein, dass sie überhaupt nicht mehr an den Großvater denken. Er ist schon lange tot. Sie erinnern sich auch nicht mehr an dieses Fragment ihres Erlebens. Aber wenn sie eben so eine Holzbank sagen, sie, das ist furchtbar, das mag ich nicht. Und sie werden gefragt, warum. Sie können das nicht beschreiben, vielleicht finden sie aber einen Grund. Als Menschen sind wir unglaublich gut im Postrationalisieren, nennen wir das. Also wir versuchen danach immer einen Grund zu finden und dann ist es eben sowas wie, die Farbe gefällt mir nicht, Eiche ist peinlich, Metall ist zu kalt und so weiter und so fort. Und da mag auch ein bisschen was dran sein, vielleicht hat sich das auch so weiter generalisiert, aber vermutlich ist die Basis doch dieses negative Assoziationserlebnis.
Ist wahrscheinlich auch nicht immer das Bewusstsein da, dass es sich darum handelt, sondern das ist wahrscheinlich so verdrängt im Hinterkopf, dass man es gar nicht reproduzieren kann in dem Moment, woran es liegt.
Ganz genau.
Da gibt es natürlich auch einen Zusammenhang, also von der Wahrnehmung von Produkten mit allen Sinnen. Also man hat ja einmal den Tastsinn, über den man was wahrnimmt. Das sind ja aber auch Gerüche und Geschmäcker, die dann Erinnerungen hervorheben. Und da gibt es natürlich auch einen ganz besonderen Bezug dann zu natürlichen Materialien und zu der Verbindung.
Absolut. Und auch hier kann es sehr positiv sein, ist auch ganz, ganz häufig positiv. Aber es ist eben so, was weiß ich, die meisten Menschen mögen den Geruch von Zedernholz. Ja, also das ist eine sinnvolle Sache, das auch beizugeben in alle möglichen Arten von, wo Kleidung verstaut wird, weil es eben die Motten abhält. Und es ist ein üblicher Stoff, den man eben verwendet für große Schränke. Man nimmt das Öl, um die Motten abzuhalten und so weiter. Und jetzt kann das was ganz Positives sein, wiederum der Geruch. Und sie erinnern sich sofort, weil so roch es vielleicht bei der Großmutter in den tollen Schränken und da hat man sich manchmal versteckt und so weiter. Aber vielleicht haben sie sich auch versteckt und sind eingesperrt worden. Und jetzt ist das Zedernholz plötzlich was ganz Widerliches. Und immer wenn Sie das riechen, haben Sie eine negative Erfahrung. Gerüche, das wissen wir auf jeden Fall, sind wirklich so ein toller Botschafter aus der Kindheit. Also es ist bekannt, das nennt man das Proustsche Phänomen, dass man sich sehr, sehr schnell erinnern kann an Ereignisse, die ganz, ganz früh in der Kindheit stattgefunden haben, aufgrund von Geruch. Weil wir natürlich am Anfang unseres Lebens nicht so stark visuell sind. Jetzt sind wir sozusagen als Erwachsene meist sehr stark visuell getriebene Personen. Aber der Mensch fängt vor allem mit Haptik an. Also das ist das Allerwichtigste, der Tastsinn am Anfang. Aber dann kommt eben auch der Geruchssinn, der ist sehr, sehr wichtig und erinnert uns eben an ganz frühe Erlebnisse. Um Beispiel zu geben, ich bin irgendwann, da habe ich mir den Luxus gegeben und bin in meine alte Grundschule In einer fernen Stadt bin ich gefahren, wo ich eben früher die erste Schulklasse erlebt habe, wenigstens den Anfang der ersten Schulklasse. Und ich habe enorm gute Erinnerungen an diese Schulklasse. Und ich bin da reingekommen in die Klasse, habe mir das aufsperren lassen. Der Hausmeister war unglaublich freundlich und nett, hat sich natürlich nicht an mich erinnert, aber fand die Geschichte ganz, ganz süß und hat mich da unterstützt in meinem Weg in die Vergangenheit. Und obwohl ich jetzt als Psychologe, als Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologe eigentlich mit diesen Phänomenen ja theoretisch gut vertraut bin, hat es mich total gerissen. Also ich bin da in das Zimmer gekommen und da hat es immer noch nach demselben Bohnerwachs, also wenigstens nach meinem Dafürhalten, dasselbe Bohnerwachs. Ich habe das nicht mehr gerochen seit, weiß nicht, 40 Jahren. Ja, damals, als ich da reingekommen bin. Und ich bin, in dem Moment habe ich mich noch auf so einen kleinen Stuhl gesetzt, der natürlich viel zu klein ist für mich. Und es war ein wunderbares Erlebnis. Ich war kurze Zeit ein ganz kleines Kind. Ich habe da mit offenen Augen und offenem Mund gesessen und habe es einfach auf mich wirken lassen. Und es war äußerst positiv, weil ich die Schulzeit als äußerst positiv zurückdenke. Und ja, das ist tatsächlich so. Ich war affektiv und kognitiv in dieser Welt. Ich würde fast sagen, ich war ein kleines Kind.
Ich denke mich gerade in die Situation rein und habe als ersten Gedanken in den Kopf bekommen, wie dieser Schwamm von der Tafel riecht, muss ich sagen. Ich glaube, diesen Geruch könnte ich so fortbeschreiben und aus tausenden Gerüchen.
Ja, ganz genau.
Das ist, tausend Gerüchen heraus.
Ja, und wir werden uns natürlich dessen nicht bewusst und brauchen wir ja auch nicht. Es ist so, das ist ja das Tolle an dem menschlichen kognitiven und affektiven Apparat. Der denkt an solche Sachen nicht die ganze Zeit, weil es einfach nicht handlungsrelevant ist. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr nüchtern an, aber so ist es eben. Wir müssen ja irgendwie funktionieren im Alltag. Wenn wir die ganze Zeit nur resonieren würden über unsere Kindheit, würden wir nicht die Zukunft gestalten können. Aber wir werden eben zurückgeworfen durch solche Geruchsepisoden. Übrigens, die heutige Welt kommt fast ohne Gerüche aus, was einerseits ja schön ist, dass wir nicht mehr penetriert werden durch Abgase und so weiter so viel und den Schweiß von anderen, was alles relativ gut gelöst ist. Es ist trotzdem so, unsere Welt ist ganz schön arm geworden an Gerüchen. Dieses, was meine Kinder doch teilweise noch erleben, wenn sie in den Keller gehen, die sagen dann, ich finde das jetzt mal davon abgesehen nicht so positiv, so ein Keller, weil der ist feucht und riecht zwar nicht muffig, aber es ist trotzdem so feucht. Und die sagen, das riecht so gut. Und ganz offensichtlich haben sie gute Erfahrungen mit Kellern, vielleicht bei der Großmutter, Großvater und so weiter, wo sie vielleicht was geholt haben, wo sie gemeinsam gewerkelt haben oder irgendwas anderes gemacht, Wäsche aufgehängt haben und so weiter. Und das ist für die ein ganz, ganz positiver Geruch.
Ein Kellergeruch? Ja. Verrückt. Also auch den könnte ich direkt reproduzieren. Ja. Ich finde, den kann man auch sogar noch unterscheiden zwischen feucht und nicht feucht.
Ja, total. Also total. Aber der ganz trockene ist wiederum nicht so positiv. Ja. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, das ist jetzt aber nicht als Wissenschaftler gesprochen, sondern nur aus der persönlichen Erfahrung. Ich würde sagen, wenn man eben nicht, also wenn man sowas wie Schimmel und Moder riecht, das ist, glaube ich, immer negativ. Aber wenn es so eine kühle, diese angenehme Kühle mit einer ganz gewissen kleinen Feuchtigkeit, dann ist das tatsächlich etwas, was wir gut kennen auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, was noch über die Erfahrung herausgeht. Was wir gut kennen, mögen wir meist auch. Und wenn wir das gut kennen, dann mögen wir es. Selbst wenn das nicht immer nur positiv war, aber tatsächlich Vertrautheit schafft eben auch das Gefallen.
Gibt es denn über Erfahrungen und Erinnerungen hinaus psychologische Effekte, die sich auf natürliche Materialien beziehen?
Naja, jetzt sind erstmal natürliche Materialien halt wirklich meist deswegen sehr, sehr angenehm, weil sie eine gewisse Komplexität haben. Wenn Sie sich einfach mal ein Holzmuster anschauen und jetzt vielleicht auch nicht ein völlig totlasiertes Holz sich anschauen, was eben mit einem Pianolack, was beeindruckend ausschaut, mit so einem ganz, ganz festen, schlagfesten, tollen schwarzen oder weißen Lack ausgestattet ist, sondern wirklich rohes Material, was vielleicht nur eingeölt ist. Alleine die Haptik von so einem Holz nachzumachen wäre ein gigantischer Aufwand, eigentlich unmöglich, fast unmöglich, weil sie ja auch eine zwar immer wieder wiederkehrende ähnliche Struktur haben, aber eben doch nicht dieselbe. Also schauen Sie sich einfach mal ein Fliesenmuster an, Und heutzutage sind eben Fliesenmuster, die sehen alle grandios aus. Das sieht alles aus wie Marmor, das sieht aus wie Travertin, das sieht alles super aus. Aber wenn Sie dann zum Beispiel sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil Sie gerade auf der Toilette sitzen und sich die Muster anschauen, dann merken Sie schnell, oh, das ist ja komplett repetitiv. Und das Tolle war ja bisher bei Marmor zum Beispiel, dass man das so geschnitten hat, dass es zwar sehr, sehr korrelativ ist, also sehr, sehr ähnlich, dass man eben Platten so aneinander gereiht hat, dass sie in der Mitte durchschnitten worden sind, dann aufgeklappt hatten und dann sah die linke und die rechte Seite fast genauso aus. Genauso bei Schränken ist das so, bei hochwertigen alten Schränken. Ist das so, wenn Sie Nussbaumholz haben, ist das ein Standard, dass Sie die linke und die rechte Hälfte ist fast gleich, aber eben nicht ganz gleich. Und genau dieses fast symmetrisch, aber doch nicht ganz symmetrisch, das ist etwas, was uns unglaublich begeistert und was eben eine Komplexität reinbekommt. Und eigentlich ist nichts großartiger in dieser Hinsicht, als wenn Sie zum Beispiel nach Sizilien, nach Apulien, nach irgendwo in Süditalien reisen und dort eine Steinmauer anschauen, die von sehr, sehr kundigen Arbeitern und Arbeiterinnen aufgestapelt worden ist, meist ohne Zement oder irgendein anderem Kit, einfach weil diese Dreidimensionalität verstanden worden ist. Und dann sehen Sie, das ist eine einheitliche Mauer. Man sieht, die ist einheitlich hoch, aber sie ist total unterschiedlich. Es ist so eine Unity in Variety, nennen wir das, also eine Einheit in der Variation. Und das ist etwas, was die Natur uns die ganze Zeit schenkt. Und wenn wir mal so eine Mauer anschauen oder eine Wand, die mit Patina versehen ist, dann ist das tatsächlich etwas, was das Auge nicht schnell ermüden lässt, sondern immer wieder sehen Sie kleine Abweichungen, kleine Auffälligkeiten und doch ein System.
Also unterscheidet sich so ein bisschen die Verarbeitung der Informationen im Gehirn von synthetischen Materialien zu natürlichen Materialien?
Ja, also erstmal nicht per se, aber das natürliche Material bringt meist eine Qualität mit sich, die genau dieses doch eher Ansprechende bewirkt, weil es eben für das Gehirn fordernder ist. Es ist eben nicht überfordernd, aber es ist fordernder. Wenn Sie eine weiße Wand anschauen, die von einem, Sie kaufen jetzt irgendeine Industriefarbe, das ist eine synthetische Farbe, die irgendwo hergestellt worden ist, unter bestimmten CE-Richtlinien abgefüllt worden ist und so weiter. Und dann ist das eine unfassbar langweilige Geschichte meist. Ja, es ist so ein völlig einheitliches Weiß. Und dann schauen Sie sich mal eine im Süden von, was weiß ich, wiederum Italien, Spanien und so weiter, schauen Sie sich mal eine Wand an, die ist dann meist vielleicht eher gelblich, ocker. Und so weiter. Und jetzt kommt es gar nicht auf das Ocker an. Sie können auch nach Griechenland fahren und weiße Häuser sich anschauen, auf tollen Inseln. Dann ist dies Weiß aber mineralisch meist. Und das heißt, einerseits nicht perfekt, Sie finden eine Struktur vor. Und das ganz, ganz Wichtige, es bekommt eine Patina. Schauen Sie sich eine Industriefarbe an, die verrottet. Die sieht einfach furchtbar aus. Da läuft irgendwann das Wasser drüber und Sie denken sich nur, mein Gott, ich muss das neu streichen. Bei einem alten Haus, wir fahren in den Süden und wir bewundern die Häuser. Wenn wir sie anschauen, sind viele Häuser auch ein bisschen verrottet. Aber sie sehen wunderbar aus, weil es eben Patina ist. Und Patina entsteht nur mit natürlichen Materialien oder wo natürliche Materialien mitverwendet worden sind.
Das stimmt tatsächlich, obwohl ich denke da auch gerade an so spanische Häuser, wo der Putz schon so ein bisschen in sich zusammenbröckelt, ist aber trotzdem irgendwie noch, oder an alte Kunstgemälde, wo trotzdem noch eine Farbstruktur zu erkennen ist.
Und da ist noch was ganz Wichtiges, Zusätzliches drin, in der Patina, in der Abnutzung, in den Gebrauchsspuren, die eben nur bei natürlichen Materialien so richtig spannend werden. Denn wir sehen plötzlich die Handschrift eines Menschen, der daran gearbeitet hat. Wir sehen vielleicht ich habe einen alten Tisch hier von 1850 von meiner Ur-Ur-Urgroßmutter geerbt. Das ist kein teures Stück, aber es ist mir ein extrem liebes Stück, weil man sieht die Muster vom Schneidern meiner Großmutter, von den Rendelrädern. Man sieht die noch, ja. Und ich würde einen Teufel tun, das so aufzuarbeiten, dass eben ein Restaurator sagt, Mensch, das sind ja so kleine Gebrauchsspuren, die müssen wir wegmachen. Nein, nein, das ist mir das Allerwichtigste. Ich habe sozusagen noch einen Bezug zu einer Person, die ich leider nicht kannte, weil sie einfach zu früh verstorben ist und ich zu spät geboren worden bin. Aber ich habe einen Bezug dazu. Und das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, dass wir eben nicht mehr einfach nur ein Gebrauchsmuster haben. Das geht ein bisschen kaputt, was weiß ich. Ich kaufe ein günstiges Produkt, das ist ein bisschen verschlissen und zack, werfe ich es weg. Fast Fashion, Fast Object, Fast Design, alles ist fast und alles wird sofort ersetzt. Das Tolle ist doch eigentlich, ab und zu mal Dinge zu haben in der Hand, wo ich sage, schau mal, hier ist ein Monogramm, das ist nicht mein eigenes, das eigene Monogramm ist okay, aber eigentlich ist es ja viel spannender, ein Monogramm der Verwandten von jemand anderem, eine Geschichte dahinter zu lesen. Und plötzlich höre ich, ja, da fehlt eines der Silberlöffel, aber das ist damals dem Onkel so und so dort runtergerutscht und diese Markierung hier ist übrigens von so und so und so weiter und so fort. Das macht das Leben wirklich spannend, meines Erachtens, das Erleben von solchen Objekten. Und wir kriegen plötzlich einen Bezug zu anderen Generationen, zu sowas wie, was die Amerikaner als Legacy bezeichnen, also so eine Art Erbe, ja, was wir mitbekommen.
Zum einen ist es ja auch Produkte, die dann eine Geschichte erzählen. Erstens, weil sie wahrscheinlich durch Generationen hin weitergegeben werden. Aber ein zusätzlicher Effekt ist auch noch aus meiner Sicht, dass diese Unperfektion ja auch Gemütlichkeit schafft. Also sie macht's so anfassbar. Ich glaube, jeder hat so ein Bild von einer Wohnung vor Augen, wo jemand alles ganz clean, gerade, ohne Makel hat. Das ist ja, schafft ja weniger Gemütlichkeit als eine Wohnung, wo Charakter und auch Fehler zu erkennen sind.
Ja.
Also, in Materialien.
Also das sind schöne Worte, vor allem für meine Wohnung, weil die erfüllt eher diesen zweiten Ding, zweiten Aspekt. Manchmal etwas nicht ganz perfekte, aber doch irgendwie liebenswerte, wo man sieht, da ist eine Person, vielleicht auch eine Person, die es nicht immer alles hinkriegt. Ja, das ist aber auch durchaus sympathisch. Wir sollten auch zu unseren Fehlern stehen. Aber vor allem, die nicht erpicht ist, jede Unregelmäßigkeit sofort auszubügeln. Also die Frage ist ja, brauchen wir sozusagen Regale, wo die blauen Bücher zu den blauen Büchern und die hohen Bücher zu den hohen Büchern stehen? Oder brauchen wir eigentlich eine interessante Ordnung? Ja, vielleicht ist es eine Ordnung nach Themengebieten, das würde jetzt Sinn machen, oder wie es mal in einem Film gezeigt worden ist, eine chronologische Ordnung, was ich super spannend fand, einfach nach dem Eintrittsalter sozusagen, wann dieses Objekt in diese Wohnung kam. Das ist natürlich absolut unpraktisch, aber ist natürlich einfach, ich finde es toll, wenn man einfach mal damit spielt und wenn man mit Ordnung auch spielt. Natürlich brauchst du auch eine gewisse Grundordnung. Wenn du keine Grundordnung hast, kannst du nicht wirklich sauber machen. Du hast einen Verhau, du findest nichts und so weiter. Davon spreche ich gar nicht, sondern einfach sich auch mal ein bisschen erlauben, ein bisschen davon abzuweichen und nicht alles aus einem Guss zu haben. Das ist ja auch was Spannendes. So, was man ja auch so in den 60er, 70er Jahren sehr stark gemacht hat, dass man antike Möbel zusammen mit neuen Klassikern von Vitra, von Eames, von allen möglichen großen Designern zusammengebracht hat. Und das kann total gut passen. Es muss eben nicht alles aus dem Katalog, aus einem einzelnen Manufaktur, also irgendeiner Firma oder irgendwas anderes kommen, sondern gerade das Liebenswerte ist ja das Eklektische, dass man hier was hat und da was hat und trotzdem schaut, dass es eben passt. Also ich rede jetzt nicht von dem Nippeskasten, wo alles nur ineinander gewuselt ist und irgendwie es auch nicht mehr wirklich erfreut ist, das Auge, sondern tatsächlich mit Sinn und Verstand Dinge, die man erworben hat, aber auch Dinge, die man geerbt hat, Dinge, die geschenkt worden sind, irgendwo so zu komponieren, dass es zum Schluss wieder eine tolle Gestalt ergibt. So reden wir auf jeden Fall immer in der Wahrnehmungspsychologie. Eine Gestalt ist eben etwas, ja, was zum Schluss eine Stimmigkeit, eine Kohärenz hat.
Gibt es denn da psychologische Effekte, die quasi nachweisen, dass man sich in Umgebungen mit natürlichen Materialien wohler fühlt und dass zum Beispiel sowas wie eine Stressreduktion oder erhöhte Konzentration darauf zurückzuweisen ist?
Ja, also da gibt's doch einiges mittlerweile. Angefangen hat diese ganze Forschung damit, dass eine Forschergruppe nachgewiesen hat, dass zum Beispiel die Rekonvaleszenz, also so wie schnell ich sozusagen aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden kann, davon abhängt, natürlich sind das medizinische Faktoren ganz, ganz stark, aber wenn die gleich gehalten werden, hat einen ganz großen Einfluss, und das ist tatsächlich, ob es eine natürliche Umgebung ist, ob man einen Blick auf Natur hat. Jetzt hat man manchmal die Entscheidung, will ich den Gartenblick, so heißt es oftmals in den Hotels, oder ich will den Seeblick oder den Ausblick ein Zimmer mit Aussicht, so heißt es. Der Gartenblick ist dummerweise deswegen nicht so attraktiv, weil er meist auf die Mülltonnen geht. Und die Mülltonnen sind nicht ganz so attraktiv. So habe ich es wenigstens festgestellt, wenn mir groß angepriesen worden ist. Sie können aber auch den Gartenblick haben, aber es war gar kein Garten. Es war einfach nur Mülltonnen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so positiv, auch wenn da natürliche Sachen vielleicht drinnen sind. Aber es ist tatsächlich so, die Vielfältigkeit zum Beispiel eines Waldes, die Vielfältigkeit von Wiesen, die jetzt auch noch vielleicht möglichst natürlich wachsen und nicht einfach nur einheitlich sind. Selbst die einheitlich gewachsenen Felder sind aber wohltuend, vor allem dann, wenn Wind reinkommt. Wenn wir also ein bisschen eine Dynamik haben, dann finden wir da auch Wunderbares. Ja, also ich will auf keinen Fall verteufeln, dass Bauern ganz, ganz ordentliche Weizenfelder haben, weil erstens müssen sie die haben, sonst können sie wirtschaftlich das nicht tatsächlich pflegen und bewirtschaften. Aber es ist vor allem auch so, wir nehmen uns zu wenig Zeit eigentlich für sowas, und es ist tatsächlich nicht nur für die Rekonvaleszenz ist es sehr wichtig und gut, es ist für Stressabbau sehr gut und wichtig, und ich kriege auch tatsächlich relativ schnell wieder Kapazitäten, also kognitive, affektive Kapazitäten, und Kreativität scheint auch damit in Verbindung zu stehen. Also es ist gut, ab und zu mal einen Spaziergang zu machen. Die Sachen, die man eigentlich früher natürlicherweise gemacht hat, ohne dass man das wirklich gesicherte Wissen darüber hatte, die waren schon teilweise sehr, sehr klug, dass man ab und zu mal eine Pause macht, dass man sich körperlich bewegt, aber eben auch in der Natur, weil man natürlich auch frische Luft vielleicht bekommt, aber eben auch ein unfassbar anregendes, hyperkomplexes und trotzdem nicht überforderndes, umgebendes. Also wenn Sie einen Baum sich alleine mal anschauen, mit den Millionen von Blättern, mit den unterschiedlichen Grüntönen, den Schattierungen, wenn da Licht durchfällt, dann ist es ehrlich gesagt alleine schon wert, eine halbe Stunde sich auf eine Bank zu setzen und einfach nur in das Blätterwerk zu schauen, dem Rauschen zu lauschen, die Kühle zu tatsächlich genießen und vielleicht auch noch an die Rinde zu gehen und es einfach den Baum, ich bin jetzt kein Baumumarmer, aber ich finde es wunderbar, wenn Menschen einfach Bäume umarmen, streicheln, über Blätter gehen und einfach mal merken, wow, ist das eine fantastische, komplexe Haptik, und trotzdem hat sie eine klare Struktur, hat eine gute Gestalt. Ein Baum ist was Wunderbares und viele andere natürliche Sachen auch.
Also würden Sie sagen, dass man gegebenenfalls mit einer natürlichen Einrichtung zu Hause, also natürlichem vielleicht Teppich, Möbel, schon ein Gefühl von Natur von außen auch nach innen reproduzieren kann?
Das können Sie auf jeden Fall. Es wird halt natürlich immer das Problem dazukommen, dass die Natur muss nicht so gepflegt werden. Also ich gehe mit dem Staubsauger nicht durch den Wald, ja, auch wenn da auch Staub ist. Also ich gebe Ihnen 100%ig Sicherheit, da ist auch Staub. Wahrscheinlich ist da ähnlich viel Staub wie wieder heim. Ich kenne die Zahlen nicht, aber da gibt es alle möglichen Dinge, die wir normalerweise daheim abstauben würden und was weiß ich was machen würden, ja, desinfizieren würden. Das machst du nicht in der Natur. Und wenn du natürlich zu viel Natur nach drinnen nimmst, hast du genau das Problem, dass jetzt eben zwei Welten aufeinander stoßen. Du willst einerseits ein sauberes Zuhause, was auch noch beherrschbar ist, und andererseits willst du aber eine Natürlichkeit. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, Tischpflanzen oder einfach Töpfe aufzustellen, die aber tatsächlich mit Pflanzen versehen sind, die nicht zu stark wuchern. Wir haben vielleicht eine Tapete oder einen einfachen Grünton, der aber hoffentlich dann auch ein bisschen komplexer ist als nur ein Uni. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wir versuchen immer irgendwo ein bisschen was Natürliches reinzubekommen. Und sei es eben einen Holztisch oder manchmal auch nur ein Holzfurnier. Aber Sie sehen schon, warum gibt es denn Furniere? Ich meine, Holzfurniere müsste es nicht geben. Das ist, ich weiß, ist viel einfacher. Aber wir haben eben das Bedürfnis danach. Und viele Menschen sehen auch nicht unbedingt direkt den Unterschied. Und dann erfreut es sie offensichtlich, dass sie diese Maserung, diese Struktur und so weiter sehen, ohne dass sie das genau beschreiben können, warum.
Da gibt's ja dann auch noch die Verknüpfung zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit, die wahrscheinlich ja auch nochmal einen positiven psychologischen Effekt hat. Je natürlicher ein Material ist, macht ja schon von der Aussprache her Sinn, dass es dann auch vielleicht langlebiger ist oder auch in der Entsorgung besser auch wieder in die Natur zurückgegeben werden kann. Das hat wahrscheinlich auch den Einfluss, dass man sich wahrscheinlich besser fühlt in der Nutzung. Also, dass es ein positives Gefühl gibt, weil man das Gefühl hat, etwas Gutes zu tun oder eben der Umwelt nicht zu schaden damit.
Ja. Also, ich kann der Schluss oder der Überlegung nachfolgen. Ich würde trotzdem etwas dagegen halten. Und zwar folgendes. Was wir mittlerweile sehen, ist, alles Mögliche ist aus Bambus, alles Mögliche ist aus nachhaltigen Materialien, sogenannten nachhaltigen Materialien. Aber erstmal weiß ich gar nicht, wie das alles verarbeitet worden ist. Also ich habe mir vor ein paar Jahren habe ich mir eine Thermoskanne gekauft, die ich transportieren kann für die Kinder, damit sie immer was Kaltes zum Trinken haben. Und da ist so ein bisschen Bambus obendrauf. Also ich habe das deswegen nicht gekauft oder ich glaube es wenigstens. Aber viele Leute sagen, ach, das ist toll, das ist so nachhaltiger. Also das bezweifle ich. Ich würde sagen, das Material, wenn es ohne das Bambus ausgekommen wäre, wäre nachhaltig gewesen, hätte uns vielleicht aber nicht ganz so erfreut. Das kann sein. Aber viel wichtiger ist, dass wir nicht dauernd irgendwelche Thermosbecher, Thermoskannen und so weiter kaufen, weil wir sagen, oh, das ist jetzt noch nachhaltiger und da fühle ich mich besser. Sondern wir sollten vernünftige Sachen kaufen, richtig gute Sachen, aber ganz selten natürlich, das ist so, wir haben nicht alle so viel Geld, dass wir dauernd irgendwas, und wir sollten das auch nicht. Es ist kein Glück der Welt, wenn wir die ganze Zeit nur eine Konsumtion haben, dass wir Dinge erhalten, dass wir Dinge pflegen und dass wir auch Dinge weitergeben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das wichtig ist, und das ist eine der wichtigsten Nachhaltigkeitsüberlegungen überhaupt. Und deswegen versuche ich wirklich mittlerweile diese Sachen, wo man ganz schnell in die Problematik kommt, die sind dann so günstig, dass man doch schnell doch nochmal so einen mitkauft. Und dann hat man plötzlich, und ich habe mich wirklich erwischt dabei, ich sage immer, das ist so wichtig, aber ich erwische mich selber dabei, dann habe ich noch hier einen Bambusbecher und hier noch einen, und hier wurde mir ein Recap-System angeboten, aber ich verwende sie nicht. Und das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel. Ich will eigentlich, dass wir wenige Systeme haben, die richtig gut sind, die lange funktionieren, so wie eben guter Schuh, der eben einmal richtig gut genäht worden ist und vielleicht ein ganzes Leben lang immer wieder erneuert werden kann. Natürlich ist das nicht der modischste Aspekt. Wir brauchen ab und zu vermutlich Mode und deswegen sollten wir uns auch nicht gasteien, aber es sollte uns so viel Freude machen, diese tollen Produkte, dass sie tatsächlich uns lange Freude machen und nicht nur kurzfristig so einen kurzen Kick geben. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, einfach nicht sich hinreißen zu lassen, weil es jetzt doch so nachhaltig ausschaut und mein altes Produkt sieht gar nicht so nachhaltig aus, aber vielleicht funktioniert es ja noch. Und deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, wir brauchen weniger Konsum, aber dafür von besseren Produkten.
Das Wegwerfen macht es ja dann auch nicht nachhaltiger. Also das erhebt ja diesen Effekt des nachhaltigen neuen Produktes auf. Ja. Weil nur wenn man was Nachhaltiges kauft und es dann aber quasi auch in der kurzfristigen Nutzung hat, macht es das ja dann wahrscheinlich etwas weniger nachhaltig. Aber es ist eigentlich ganz schön zu sehen. Es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen eine Kombination aus Erfahrungen, einem kulturellen Aspekt, den man mitbringt und seinen Erinnerungen, aber auch so ein bisschen Wahrnehmung, also dass man eben Unterschiede sieht, dass man, ich habe es mir wirklich so ein bisschen vorgestellt, so habe ich es auch persönlich noch nie betrachtet, aber mal sich so einen Gegenstand auch ein bisschen länger anzuschauen und wirklich in den Einzelheiten auseinanderzunehmen, wie so die Strukturen der Aufbaus, auch so eine Faser von Wolle, ist natürlich super vielseitig und hat super viele Details, die man vorher gar nicht so betrachtet hat. Und vielleicht schafft man auch mit Käufen, die man jetzt tätigt, irgendwann anders Erfahrungen und positive Erinnerungen für jemand Neues, also für eine andere Generation.
Ja, und das kann eigentlich nur passieren, wenn es eben was Besonderes ist, was sich auch unterscheiden kann. Sie brauchen aber nicht unbedingt das Monogramm dafür. Sie müssen nicht überall ihr Monogramm drauf machen. Das kann helfen, klar. Also wenn das erstmal drauf ist, dann ist es klar, dass es von Ihnen ist und von Ihnen stammte, wenn Sie das mal irgendwann weitergeben. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass Sie damit eigentlich viel erleben. Es gibt so zum Beispiel einen Rucksack von mir, den habe ich mit 6 Jahren geschenkt bekommen. Der war viel zu groß für mich. Der ist heute immer noch für einen kleinen Rucksack ganz schön groß, der passt unfassbar viel rein, der ist abgewetzt und abgenutzt. Manche, ich habe auch irgendwann verstanden, dass das Leder, das anscheinende Leder ist ein Kunstleder, das ist teilweise zerfallen. Der Rucksack ist mir sowas von lieb und teuer. Ich habe den x-mal reparieren lassen und ich würde den niemals aus der Hand geben, außer einer lieben Person. Und wenn es dann weg ist, dann ist es eben so. Aber der ist mir wichtiger als irgendein teurer Fashion-Rucksack, den ich vielleicht irgendwo, keine Ahnung was, erwerben würde zu einem günstigeren Preis oder so, weil ich tatsächlich ganz, ganz viele tolle Erlebnisse wirklich in diesem Moment, wo ich es anlange, wo ich den rieche, wo ich den aufmache, wo ich die alten Probleme auch sehe von diesem Rucksack, wieder erlebe, was ich eben mal erlebt habe.
Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Vielleicht denken gerade die Hörerinnen und Hörer, während sie die Geschichte hören, an ihr eigenes Produkt, was so zu Hause steht und eigentlich schon einen das Leben lang begleitet und haben da auch eine sehr schöne Geschichte zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das super interessante Gespräch und die Verbindung. Und das war's mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Episode und bis dahin leben Sie bewusst.